ist eine kleine Insel namens Guam im Pazifischen Ozean östlich der Philippinen. Zwei Fischer sind eines Abends damit beschäftigt, die Netze am Fluss zu überprüfen, als vor ihnen eine schmächtige Gestalt vorbeihuscht. Sie laufen der Person nach und nach kurzer Verfolgungsjagd konnten sie diesen Mann überwältigen, einen Japaner. Und wie sich herausstellte, man zog einen Übersetzer hinzu, staunten alle nicht schlecht, dass dieser Mann im Zweiten Weltkrieg zur kaiserlich-japanischen Armee gehörte. Und der festen Meinung war, dass der Krieg noch nicht fertig ist. Er ist 28 Jahre in diesem Dschungel, hat er gelebt. 28 verlorene Jahre. 28 Jahre wie ein Tier gelebt. 28 Jahre voll Angst und Furcht. 28 Jahre, die er als freier Mann bei seiner Familie hätte verbringen können. Zwar hatte er Flugblätter mit dem Hinweis gefunden, dass der Krieg beendet sei, aber er hielt das für eine Lüge des Feindes. Nun, vielleicht schütteln Sie den Kopf und sagen sich, so dumm kann doch kein Mensch sein. Doch, doch. Menschen können so dumm sein. Viele Menschen leben wie in einem Dschungel. Ein schöner und bequemer Dschungel. Sie haben aber nicht Frieden mit Gott. Sie leben wie im Kriegszustand. Sie haben vielleicht schon eine Bibel bekommen, ein Traktat gelesen oder vom Friedensangebot Gottes gehört. Aber sie nahmen es nicht ernst. Wir, so hoffe ich, wissen, dass das, was Gott den Menschen offeriert, das Größte ist, was wir in diesem Leben überhaupt je bekommen können. Es gibt nichts Größeres. Entschuldigung. Das Angebot Gottes ist unschlagbar, konkurrenzlos und es ist, was nicht selbstverständlich ist, kostenlos für uns. Deshalb muss diese mit Abstand beste Botschaft verbreitet werden. So ist es gut, wenn wir uns wieder einmal Zeit nehmen, uns mit dieser besten Botschaft zu beschäftigen und uns Gedanken zu machen, wie wir uns bei der Verbreitung beteiligen können. Das werden wir uns ja auch am nächsten Gemeindewochenende noch weiter vertiefen und dann in den beiden nächsten Predigten zu diesem Thema. Nur so, wenn wir das Evangelium verbreitet, kann es geschehen, dass Menschen ihren Dschungel verlassen können und ihr Leben eine neue, ewige Qualität bekommt. Die nächsten beiden Predigten dieses Quattros werden wir uns Gedanken machen, wie wir die Verbreitung dieser Botschaft praktisch anpacken können. Und heute möchte ich aufzeigen, was Gottes Anliegen eigentlich ist. Denn es geht nicht zuerst um unser Anliegen. Was uns wichtig ist, das ist eigentlich bedeutungslos. Hingegen ist es unglaublich wichtig, dass wir das Anliegen Gottes kennen. Gott will retten. Gott will Menschen retten. Und damit sage ich euch nichts Neues. Denkt ihr, ja klar, jetzt wissen wir ungefähr, was kommt. Das ist ja gut, wenn ihr das wisst. Aber es ist und bleibt so, Gott will Menschen retten. Es ist gut, wenn wir uns klar darüber werden, dass Gottes Hauptanliegen ist, dass Menschen gerettet werden. Das Hauptanliegen Gottes ist nicht, dass wir gesund sind, dass wir eine gute Arbeit haben, dass wir genügend zu essen haben. Das ist Gott auch alles wichtig. Aber das Wichtigste, das Hauptanliegen ist, dass Menschen gerettet werden. Was nützt es, wenn ein Mensch genug zu essen hat und verloren geht? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Gott hat sich mit der Verlorenheit von uns Menschen nicht abgefunden. Hat nicht gesagt, oh, jetzt haben sie sich versündigt, jetzt lasse ich sie. Er will uns nicht ins Verderben rennen lassen. Denn es stimmt, was Paulus nach Rom schreibt, der Lohn der Sünde, der die Sünde zahlt, ist der Tod. Tod bedeutet ewige Verdammnis. Eine Ewigkeit, den schrecklichen Qualen der Hölle ausgeliefert zu bleiben. Auch wenn wir das heute gar nicht mehr gern sagen, aber wenn wir die Bibel lesen, ist das so. Schon früher versuchte Gott sein Volk Israel vor der Verdammnis zu retten. Er schickte zum Beispiel den Propheten Jeremia, um Versöhnung und Rettung anzubieten. Gott hoffte auf Einsicht seines Volkes und sagte, und das ist für mich einer der Verse, wenn mir jemand sagt, was will Gott, was ist Gottes Anliegen, ist das einer der Verse, den ich hervornehmen würde. Er sagte zu Jeremia, vielleicht werden die Leute von Juda umkehren, wenn sie hören, welches Unheil ich über sie bringen will. Vielleicht geben sie ihr verkehrtes Leben auf und ich kann ihnen ihre Schuld vergeben. Vielleicht lassen sie sich retten. Vielleicht lassen sie sich etwas sagen, damit ich sie retten kann. Und viele Menschen meinen, es gäbe zwischen Gott im Alten Testament und Gott im Neuen Testament einen großen Unterschied. Der alttestamentliche Gott würde sich durch Krieg, Rache und Gericht auszeichnen. Der neutestamentliche würde hingegen Gnade und Barmherzigkeit walten lassen. Leider ist es so, dass die meisten Leute das einfach nachplappern. Sie kennen weder das Alte noch das Neue Testament. Tatsache ist, dass es keinen alttestamentlichen Gott gibt und es gibt keinen neutestamentlichen Gott. Es gibt nur einen wahren Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und hier sehen wir im Alten Testament, dass auch Gott im Alten Testament schon retten wollte, nicht erst im Neuen. Dass Gott schon im Alten Testament barmherzig sein wollte, nicht nur im Neuen. Leider plappern das die Leute einfach nach, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben. Sie haben weder das Alte noch das Neue Testament gelesen, aber sie plappern es nach. Und es wird ihnen auch vorgesagt. Und noch eine Stelle, die zeigt, dass Gott retten will. Also derselbe Gott ist im Alten wie im Neuen Testament, ist diese Aussage im Hesekiel. So gewiss ich, der Herr, lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er seinen falschen Weg aufgibt und am Leben bleibt. Darum kehrt um. Kehrt schleunigst um. Warum wollt ihr in euer Verderben laufen? Das zeigt doch, wo Gottes Herz schlägt. Über was er sich freut. Er freut sich nicht, dass er jemand strafen muss. Nein, er freut sich, wenn Menschen umkehren und neues Leben bekommen. Gott will jeden Menschen retten. Das sind nicht nur leere Worte, sondern Gott hat dafür einen hohen Preis bezahlt. Er sandte seinen Sohn in diese Welt und zwar nicht, um die Menschen zu richten. Johannes schreibt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Verurteilt sind wir ja schon. Es muss uns ja gar niemand verurteilen. Das Urteil ist gesprochen. Jesus musste nicht kommen, um uns das Urteil zu verkünden, um uns zu verurteilen. Jesus ist gekommen, damit er uns von der Schuld frei macht. Er ist gekommen, um die Strafe, die wir verdient hätten, für uns zu bezahlen. Das ist der hohe Preis, den Gott bezahlt hat. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Das tat Jesus für jeden Menschen, indem er sich kreuzigen ließ. An diesem Kreuz hat er die Rechnung bezahlt. Wenn du zu Jesus kommst, dann hängt dein Schuldschein, deine Schuld, die du selber bezahlen müsstest, an diesem Kreuz in der Person von Jesus Christus. Wir können jetzt unsere Schuld bekennen und Jesus in unser Leben einladen. Und wenn wir das tun, dann gilt das, was wir hier vorne lesen. und was Jesus getan hat für mich ganz persönlich, für meine eigene Schuld. Und Paulus beschreibt das so: Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Durch die Taufe heißt es das Bekenntnis zu Christus. Das heißt, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut, wir sprechen von Bekehrung, könnte man auch sagen, durch die Bekehrung, durch die Taufe, das ist das Sinnbild für das Sterben und Auferstehen in Christus. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also wir sind, es ist wie wenn wir selbst gestorben wären. Wenn wir selbst auferstanden wären. Wenn wir an Jesus glauben, dann ist das wie wenn wir das selber getan hätten. Und wenn das im Leben eines Menschen geschieht, dann bricht im Himmel bei den Engeln Gottes eine große Freude aus. Jesus spricht über diese große Freude im Himmel. Er erzählte eine Geschichte von einer Frau, die etwas unglaublich Wertvolles verloren hatte und nach langer und intensiver Suche hat sie es gefunden und sie hat sich riesig gefreut. Und dann sagt Jesus, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Warum freuen sie sich? Weil das Gott dermaßen am Herzen liegt. Ist die Freude riesig, weil einer wieder umgekehrt ist, einer wieder gerettet ist. In meinen Augen ist es eindeutig, dass Gottes Hauptanliegen die Rettung von uns Menschen ist. Und das tiefste Motiv, warum Gott retten will und so viel dafür getan hat und bis heute tut, ist seine große Liebe zu uns Menschen. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jeder, der an ihn glaubt. Mit Welt ist nicht nur ein bestimmter Teil der Menschen gemeint. Mit Welt ist jeder Mensch gemeint. Jeder Mensch kann diese Rettung erleben. Jeder Mensch, den du kennst. Und jeder Mensch, dem du heute begegnest, jeder Mensch kann gerettet werden. Jedem Menschen steht dieses Angebot offen. Petrus hatte das mit eigenen Augen und Erstaunen gesehen, als er gesehen hat, wie ein Heide zum Glauben kam. Bisher hatte er gedacht, das sei für die Juden. Dann sagt er, Gott fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Jeden nimmt Gott an, jeden. Die Frau an der Kasse, dein Lehrer, dein Chef, dein Arbeitskollege, jeden. Jedem ist das Angebot offen. Die Tür steht für jeden Menschen weit offen. Ob er hineingeht oder nicht, ist eine andere Frage, aber sie steht offen. Paulus hält fest, denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen, allen. Wenn Gottes Hauptanliegen ist, Menschen zu retten, dann überrascht es ja nicht, dass er dieses Rettungsprojekt mit allen Mitteln vorantreiben will. Deshalb will er uns, die wir Jesus lieben, in diese Aufgabe einbeziehen. Und wie wichtig das Gott ist, wird dadurch klar, dass Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern noch diesen Auftrag weitergibt. Also das Letzte praktisch, was Jesus den Jüngern ans Herz gelegt hat. Aber mit diesem Auftrag und mit diesem Anliegen Gottes zu tun, das betont doch nochmals, wie wichtig das Gott sein muss. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin bei euch. Jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wie wichtig muss Gott das sein, dass Jesus, bevor er geht, das noch seinen Jüngern sagt. Gott will uns senden. Er will, dass wir sein Hauptanliegen zu unserem Hauptanliegen machen. Wir sollen helfen, das Evangelium, die frohe Botschaft von der Rettung zu verbreiten. Gott ist das so wichtig, dass wir sogar dafür beten sollen, dass genügend Leute sich mit dieser Aufgabe identifizieren und mitarbeiten. Jesus sagt seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da, bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld sende. Sind wir uns der Wichtigkeit dieser Aufgabe wirklich bewusst? Teilen wir mit Gott die Liebe zu den Menschen und engagieren wir uns dafür, dass Menschen diese Botschaft hören und dadurch die Möglichkeit bekommen, gerettet zu werden? Ist es nicht so, dass wir diese Leidenschaft oft schneller verlieren, als uns lieb ist? Und wie sich das entwickeln kann, möchte ich am Beispiel einer Rettungsstation an einer gefährlichen Küste aufzeigen. An einer gefährlichen Küste befand sich eine kleine armselige Rettungsstation. Die Küste war schon vielen Schiffen zum Verhängnis geworden. Und deshalb hatte sich eine Handvoll Freiwilliger hier eine kleine Hütte gebaut, um einen Wachdienst zu versehen. Zu dieser Rettungsstation gehörte ein einziges Boot. Und mit diesem wagten es diese kleine, mutige Mannschaft immer wieder bei Tag und bei Nacht aufs Meer hinauszufahren, um die Schiffbrüchigen einzusammeln. Der kleine Stützpunkt wurde überall bekannt. Viele der Geretteten und auch andere Leute in der Umgebung waren gern bereit, der armseligen Station Geld zu geben. Die Zahl der Gönner wuchs. So konnte man sich neue Boote kaufen und neue Mannschaften schulen. Und mit der Zeit gefiel den Gönnern die kleine armselige Hütte nicht mehr. Die Geretteten, sagte man, benötigen doch einen etwas komfortableren Ort als diese Zufluchtsstätte. Deshalb beschloss man, die provisorischen Lagerstätten durch richtige Betten zu ersetzen. Man erweiterte das Gebäude und stattete alle Räume mit schönen Möbeln aus. Auf diese Weise wurde die Rettungsstation allmählich zu einem beliebten Aufenthaltsort. Die Station diente den Männern als Clubhaus, in dem man gesellig beieinander sein konnte. Und gleichzeitig geschah aber auch etwas sehr Verständliches. Immer weniger Freiwillige waren bereit, mit auf die Bergungsfahrten zu gehen. Was tut man da? Man heuerte für die Rettungsboote eine eigene Besatzung an. Profis. Immerhin schmückte das Wappen des Seerettungsdienstes noch überall die Räume. Und nun passiert Folgendes. Vor der Küste scheiterte ein großes Schiff und die angeheuerten Seeleute kehrten mit der ganzen Bootsladung frierender und halb ertrunkener Schiffsbrüchigen zurück. Unter ihnen befanden sich Schwarze und Orientalen. In dem schönen Clubhaus entstand ein Chaos. Das Verwaltungskomitee ließ deshalb gleich Duschkabinen im Freien errichten, damit man in Zukunft die Schiffsbrüchigen vor dem Betreten dieses Clubhauses noch waschen kann, damit nicht so ein Dreck in diesem Haus entsteht. Bei der nächsten Versammlung gab es eine Auseinandersetzung unter den Mitgliedern. Die meisten wollten den Rettungsdienst einstellen, weil er unangenehm und den normalen Clubbetrieb hinderlich war. Einige jedoch vertraten den Standpunkt, dass Lebensrettung die vorrangige Aufgabe sei und dass man sich auch noch als Lebensrettungsstation bezeichne. Sie wurden schnell überstimmt. Man sagte ihnen, sie könnten ja auch woanders eine eigene Rettungsstation aufmachen, wenn ihnen das Leben all dieser angetriebenen schiffsbrüchigen Typen so wichtig ist. Und das taten sie dann auch. Sie fingen ganz von vorne an, mit einer erbärmlichen kleinen Hütte. Ihr guter Ruf verbreitete sich und ein neues Clubhaus wurde gebaut und so weiter und so fort. Die neue Station wandelte sich genauso wie die erste. Und so kam es, dass schließlich das zur Gründung einer dritten Rettungsstation führte. Zuerst gab es wieder nur eine kleine erbärmliche Hütte, aber der Ruf verbreitete sich schnell. Es gab Gönner, es wurde ein Clubhaus gebaut und so weiter und so fort. Wenn man heute diese Küste besucht, findet man längs der Uferstraße eine beträchtliche Reihe exklusiver Clubs. Immer noch wird die Küste vielen Schiffen zum Verhängnis. Nur die meisten der Schiffbrüchigen ertrinken. Wie ist das mit uns? Sitzen wir im Clubhaus und genießen, was wir haben, und draußen ertrinken Menschen? Oder verlassen wir noch unsere Komfortzonen und helfen Menschen aus dem Wasser zu ziehen? Wie würdest du dich auf diese Skala einordnen? Als engagiert oder als etabliert? Etabliert heißt, ich habe schon genug gemacht, die anderen sind jetzt dran. Oder sind wir engagiert? Mir ist bewusst, dass es nicht einfach ist. Ich bin auf dieser Skala leider auch nicht auf 10. Entschuldigung, auf 1. Das wäre noch positiv nicht auf 10. Ne? Jetzt habt ihr gedacht, das ist auch ein Bluff, gell? Also, genau. Nee, leider. Das ist auch für mich persönlich wirklich immer ein Ringen. Und ich bin auch oft frustriert über mich selbst. Mir ist bewusst, es ist nicht einfach, an diesem Auftrag dran zu bleiben. Persönlich und auch als Gemeinde. Es ist ja nicht so, wie bei dieser Küstenwache, dass die Leute immer dankbar sind. Weiß man, wenn man den rettet, der im Wasser ist und fast ertrinkt, der wird sicher dankbar sein, außer er wollte Selbstmord machen. Aber das ist ja meistens nicht der Fall, wenn man unterwegs ist. Die sind dankbar. Und das ist natürlich nicht so. Wenn wir Menschen retten wollen, dann müssen wir ihnen oft zuerst erklären, dass sie überhaupt die Rettung nötig haben und dass sie mal trinken sind eigentlich. Das ist natürlich noch viel schwieriger. Wir stoßen auf viel Ablehnung und das macht die ganze Sache nicht einfach. Doch wir werden deshalb von diesem Auftrag nicht entbunden. Gott will uns senden, er will, dass wir uns an seiner Rettungsaktion beteiligen. Wer denn sonst, wenn nicht wir? Es ist an uns, das Evangelium weiterzugeben. Denn wir sollen die Menschen davon erfahren, wenn wir es ihnen nicht sagen. Und deshalb schreibt der Paulus, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Da könnt ihr selber in eurem Leben schauen. Ihr findet irgendjemand, der euch diese Botschaft überbracht hat. Ihr findet irgendjemand, der hat mit euch gesprochen, hat euch ein Buch geschenkt, hat euch eine Bibel gegeben, was auch immer. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft verkündet. Verbreite die beste Botschaft. Natürlich ist nicht jeder ein Evangelist, aber jeder kann sich mit seinen Gaben und Fähigkeiten entsprechend an der Verbreitung des Evangeliums beteiligen. Jeder kann ein innerer Förderer sein. Ich kann zu denen gehören, die nicht im Clubhaus sitzen und sagen, das ist jetzt uns das Wichtigste, dass wir es schön haben miteinander und die Rettung, dann fangt doch etwas Neues an. Wir sollten zu denen gehören, die sagen, jawohl, das ist unser Job. Da schlägt das Herz Gottes, das erwartet er von uns. Für das sind wir da. Wir sind da, um weiter das Evangelium zu verbreiten. Es ist nicht so, dass wir das einfach Spezialisten überlassen. Wir beteiligen uns mit, sei es, dass wir Evangelisten unterstützen, sei es, dass wir Freunde und Arbeitskollegen zu Veranstaltungen einladen, von denen du denkst, dass dort das Evangelium gut und verständlich weitergegeben wird. Du kannst ein gutes, hilfreiches Buch weitergeben und so weiter. Das werden wir am Gemeindewochenende und bei den nächsten beiden Predigten dieses Sonntagsquattros noch anschauen. Aber eines muss uns ganz klar sein. Wir werden uns nur dann mit Überzeugung an diesem Auftrag beteiligen, wenn uns bewusst ist, wie wichtig Gott dieses Anliegen ist und wenn uns bewusst ist, wie wichtig diese Botschaft für jeden einzelnen Menschen ist. Dass das die wichtigste Botschaft ist überhaupt. Wir müssen also zuerst selbst von der unbeschreiblichen Großartigkeit dieser Botschaft ergriffen sein. So wie wir das bei Paulus sehen. Er sagt, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Was ich vor Christus für wichtig erachtete, muss ich sagen, in der Rückschau bedeutungslos. Mehr noch, Jesus Christus, mein Herr, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Wenn das unser Bekenntnis ist, wenn wir wissen, dass wir alles in Christus haben, dass alles sonst, was uns das Leben bietet, ohne Christus bedeutungslos wird, dann ist es doch wie automatisch fast unser Anliegen, dass wir anderen Menschen doch das auch gönnen möchten, diesen Reichtum. Gott liebt jeden Menschen und jeder, der an Jesus glaubt, wird gerettet werden. Wollen wir diese großartige Botschaft mit aller Kraft und allen Mitteln verbreiten? Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass dein Anliegen so deutlich ist. In deinem Wort. Du willst Menschen retten. Seit dem Sündenfall bewegt dich das, dass Menschen verloren gehen. Es lässt sich nicht kalt. Du hast alles unternommen. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt. Du, Herr Jesus, bist für unsere Schuld gestorben, damit wir nicht verdammt, nicht verloren gehen, nicht in die Hölle kommen. Das ist ein großartiges Geschenk, ein unglaubliches Privileg. Und wir wünschen uns, dass viel mehr Menschen das verstehen würden. Und wir bitten dich, dass du uns persönlich hilfst in unseren Freundeskreisen und Bekanntenkreisen, dass du uns als Gemeinde hilfst, dass wir nicht einfach müde werden, dass wir uns um uns selbst drehen und vergessen, was dein Anliegen ist, sondern dass wir ja Lichter in dieser Welt sind und dass durch uns Menschen gerettet werden, weil wir ihnen die Botschaft sagen, weil sie von uns die Botschaft hören, dass sie ewiges Leben bekommen, so wie wir das bekommen haben. Und ich danke dir für all diese Menschen, die beteiligt daran waren, dass wir zum Glauben gekommen sind. Das waren Menschen, die bereit waren, dein Evangelium weiterzugeben. Wir danken dir für die großartige Botschaft, für die Rettung und Erlösung durch das Sterben von dir, Herr Jesus, am Kreuz.